Wenn äußere Sicherheit und religiöse Formen tragen, entsteht leicht der Eindruck, Gott sei mit allem einverstanden. In Juda herrschten Könige, Priester und Propheten, aber hinter der frommen Fassade standen Unrecht, Gewalt und ein Herz, das sich von Jehova abgewandt hatte. Mitten hinein in diese Situation spricht Gott durch Jeremia, schonungslos im Gericht, aber erstaunlich reich an Hoffnung. Er legt die Schuld der Führenden offen und kündigt zugleich einen König an, der wirklich gerecht regiert und sein Volk wieder sammelt. Wenn Gottes Stimme verstummt, Schuld der Könige und Hirten. Jeremia zeichnet das Bild eines Volkes, dem Gott lange und geduldig entgegenkommt und das ihm doch verstockt antwortet. Über Juda lässt Gott sagen, ich redete zu dir deines Wohlergehens. Du sagtest, ich will nicht hören. Das war dein Weg von deiner Jugend an, dass du auf meine Stimme nicht hörtest. Bemerkenswert ist, dass Gott gerade in Zeiten des Erfolgs redet. Nicht erst, wenn alles zusammenbricht, sondern mitten im Wohlstand ruft er zur Umkehr, mahnt, warnt, sucht das Herz seines Volkes. Aber die Könige Judas und mit ihnen das Volk gewöhnen sich daran, Gottes Wort beiseite zu schieben. Was einmal eine bewusste Weigerung war, ich will nicht hören, wird mit der Zeit zum Weg, zum eingetretenen Pfad, auf dem sie sich bewegen, ohne es noch zu hinterfragen. Jeremia 22,21 heißt es, ich redete zu dir deines Wohlergehens. Du sagtest, ich will nicht hören. Das war dein Weg von deiner Jugend an, dass du auf meine Stimme nicht hörtest. Hier sehen wir, dass die Könige zusammen mit ihrem Volk nicht auf die Stimme Jehovas hörten. Besonders beachteten sie die Warnung nicht, jeden Morgen Gericht zu halten und Recht und Gerechtigkeit zu üben, den Beraubten aus der Hand des Bedrückers zu befreien und den Fremden, die Waise und die Witwe nicht zu unterdrücken, ihnen kein Unrecht anzutun und kein unschuldiges Blut in ihrem Land zu vergießen. Dieser Weg zeigt sich ganz praktisch in ihrem Umgang mit Recht und Gerechtigkeit. Gott erinnert das Königshaus, Haus David, so spricht der Herr, haltet jeden Morgen Gericht und befreit den Beraubten aus der Hand des Bedrückers, damit mein Grimm nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöschlich brennt wegen der Bosheit eurer Taten. Ebenso heißt es, übt Recht und Gerechtigkeit und befreit den Beraubten aus der Hand des Unterdrückers. Und den Fremden, die Waise und die Witwe unterdrückt, vergewaltigt nicht und vergießt nicht unschuldiges Blut an diesem Ort. Die Könige und Beamten sitzen auf dem Thron Davids, aber sie haben dessen Herz verloren. Aus der Berufung, Gottes Recht zu spiegeln, ist ein System geworden, das Macht schützt und Schwache preisgibt. Geistliche und politische Leiterschaft erscheint hier als eine Treuhandgabe, Gott legt Menschen Autorität in die Hand, damit sie sein Erbarmen und seine Gerechtigkeit sichtbar machen. Wenn sie dieses Vertrauen missbrauchen, greift er nicht nur als Anwalt der Unterdrückten ein, sondern auch als der, dessen Name beschmutzt wird. Tiefe Schuld entsteht dort, wo der Bund Gottes bewusst verlassen wird. Jeremia fasst es nüchtern zusammen, und man wird sagen, weil sie den Bund des Herrn, ihres Gottes, verlassen und sich vor anderen Göttern niedergeworfen und ihnen gedient haben. Das Unheil über Juda ist nicht bloß das Ergebnis politischer Fehlentscheidungen, sondern Ausdruck eines schlechten Herzens, anstelle des lebendigen Gottes treten Götzen, selbstgemachte Sicherheiten, unlautere Gewinne, Machtsteigerung. Gott beschreibt diesen Zustand drastisch, wehe dem, der sein Haus mit Ungerechtigkeit baut und seine Obergemächer mit Unrecht, der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt und ihm seinen Lohn nicht gibt. Was äußerlich beeindruckende Bauten sind, sieht er als Häuser, deren Steine vom Schrei der Ausgebeuteten durchdrungen sind. In dieser Perspektive wird deutlich, dass Sünde der Könige und Hirten nicht nur eine private Verfehlung ist. Sie erzeugt einen Zustand im Volk, Recht wird verbogen, Wahrheit relativiert, Vertrauen zerstört. Gott klagt, wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen. Spricht der Herr. Statt zu schützen, beuten sie aus, statt zu sammeln, treiben sie auseinander, statt nach den Verehrten zu fragen, kümmern sie sich um ihre eigenen Vorteile. Die Folge ist nicht nur soziales Elend, sondern ein geistlicher Scherbenhaufen, Menschen verlieren die Orientierung in Bezug auf Gott selbst, weil diejenigen, die sein Wesen spiegeln sollten, sein Bild verdunkelt haben. Ich redete zu dir deines Wohlergehens. Du sagtest, ich will nicht hören. Das war dein Weg von deiner Jugend an, dass du auf meine Stimme nicht hörtest. Haus David, so spricht der Herr, haltet jeden Morgen Gericht und befreit den Beraubten aus der Hand des Bedrückers, damit mein Grimm nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöschlich brennt wegen der Bosheit eurer Taten. Die Geschichte Judas spiegelt eine Versuchung, die auch heute Norm ist, in Zeiten relativer Sicherheit Gottes Stimme zu verlernen, Rechte zu bewahren, aber Gerechtigkeit preiszugeben, Strukturen zu pflegen, aber Menschen aus dem Blick zu verlieren. Jeremia erinnert daran, dass Gott gerade denen ein besonders waches Gewissen schenken will, die in Verantwortung stehen, in Gemeinde, Familie, Beruf, Gesellschaft. Sein Wort ruft weg von selbstverständlicher Macht hin zu dienender Treue, weg vom Zynismus der Realpolitik hin zu einem Hören, das ihn als den eigentlichen Herrn ernst nimmt. Wer diese Spur wieder aufnimmt, erlebt, dass Gott nicht nur richtet, sondern Herzen erneuert, er öffnet Augen für das Unrecht, das wir übersehen haben, und schenkt zugleich Kraft, anders zu handeln, als Menschen, die nicht nur über Gott reden, sondern seinen Charakter in ihrem Umgang mit den Schwachen widerspiegeln. Gerechtes Gericht und dennoch bleibende Treue. Die Worte Jeremias machen deutlich, dass Gottes Gericht keine diffuse Drohung ist, sondern in die konkrete Geschichte hineingreift. Die Könige Judas hatten sich an die Illusion gewöhnt, Jerusalem sei unangreifbar, weil der Tempel in ihrer Mitte stand. Doch Gott kündigt an, die militärischen Sicherheiten umzuwenden, so spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, ich will die Kriegswaffen umwenden, die in eurer Hand sind, mit denen ihr außerhalb der Mauer gegen den König von Babel und gegen die Chaldäer kämpft, die euch belagern, und will sie ins Innere dieser Stadt hereinziehen. Und ich selbst werde gegen euch kämpfen mit ausgestreckter Hand und mit starkem Arm und mit Zorn und mit Grimm und mit großer Wut. Es ist ein erschütterndes Bild, der Herr, der einst für Israel gekämpft hatte, stellt sich nun gegen sein eigenes Volk. Seine Heiligkeit duldet nicht, dass sein Name zur religiösen Schutzformel wird, hinter der Unrecht weiterblüht. Jehova würde die Könige von Juda samt ihrem Volk Nebukadnezar, dem König von Babylon, ausliefern, damit er sie in ein fremdes Land ins Exil führe, so dass sie nicht mehr zurückkehren und das Land ihrer Geburt sehen würden. In ihrem Exil würden sie sich in einem fremden Land befinden und unter der Herrschaft anderer stehen. Dieses Gericht nimmt die Gestalt des Exils an. Über die Deportation heißt es, und danach, spricht der Herr, werde ich Zedekia, den König von Juda, und seine Hofbeamten und das Volk, und zwar die, die in dieser Stadt von der Pest, vom Schwert und vom Hunger übrig geblieben sind, in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, geben. Und zu Schallum, einem Sohn Josias, sagt Gott, sondern an dem Ort, wohin sie ihn gefangen weggeführt haben, dort wird er sterben, und dieses Land wird er nicht mehr sehen. Die Heimat, die eigentlich Gabe des Bundes ist, wird ihnen entzogen, sie leben in einem fremden Land und unter der Herrschaft anderer, wie eine nüchterne Konsequenz ihres Weges. Damit wird sichtbar, Gottes Heiligkeit ist nicht verhandelbar, sie verliert nicht an Schärfe, nur weil Menschen sich an ihre eigenen Wege gewöhnt haben. Wo der Bund mit ihm verlassen wird, folgen reale Verluste. Gleichzeitig sind die Gerichtsworte durchzogen von einem Ton, der über den Tag des Unheils hinausweist. Gott begründet sein Handeln nicht mit willkürlichem Zorn, sondern mit der Bosheit der Taten, und ich will euch heimsuchen nach der Frucht eurer Taten, spricht der Herr. Und ich will in ihrem Wald ein Feuer anzünden, das es alles um sie herum frisst. Heimsuchen bedeutet hier nicht nur strafen, sondern aufdecken, zurechtrücken, das Verborgene ans Licht bringen. Das Feuer Gottes zerstört nicht nur, es trennt auch, Schlacke wird sichtbar, echtes Metall bleibt. Gericht ist so verstanden ein schmerzlicher, aber heilender Gegensatz zu unserem Hang, uns selbst zu rechtfertigen und alles zu relativieren. Mitten in dieser Härte hält Gott an seinem Volk fest. Nachdem er die Hirten angeklagt hat, fügt er unmittelbar hinzu, und ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben habe. Und ich werde sie auf ihre Weideplätze zurückbringen. Da werden sie fruchtbar sein und sich mehren. Derselbe Herr, der vertreibt, sammelt. Derselbe, der mit ausgestreckter Hand gegen Jerusalem kämpft, streckt die Hand später zum Heimführen aus. Seine Treue zeigt sich darin, dass das Gericht ein Ziel hat, es soll das Volk von falschen Sicherheiten lösen, damit es neu begreift, dass es allein von ihm lebt. So spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, ich will die Kriegswaffen umwenden, die in eurer Hand sind, mit denen ihr außerhalb der Mauer gegen den König von Babel und gegen die Chaldäer kämpft, die euch belagern, und will sie ins Innere dieser Stadt hereinziehen. Und ich selbst werde gegen euch kämpfen mit ausgestreckter Hand und mit starkem Arm und mit Zorn und mit Grimm und mit großer Wut. Sondern an dem Ort, wohin sie ihn gefangen weggeführt haben, dort wird er sterben, und dieses Land wird er nicht mehr sehen. Die Geschichte des Exils erinnert daran, dass Gott auch heute nicht einfach Zuschauer bleibt, wenn Menschen und Systeme sich dauerhaft gegen sein Recht stellen. Wo Unrecht verharmlost und mit frommen Worten übertüncht wird, kann er Sicherheiten erschüttern, persönlich wie gemeinschaftlich. Das mag als Verlust erlebt werden, als Weg in ein fremdes Land, in Situationen, die nicht mehr kontrollierbar sind. Jeremia lehrt jedoch, solche Wege nicht vorschnell als Gottesferne zu deuten. Oft erweist sich gerade in der Fremde die Treue Gottes, er hütet einen Überrest, öffnet neue Weideplätze, schenkt einen tieferen Hunger nach seinem Wort als zuvor. Wer im Rückblick entdeckt, dass gerade schwere Zeiten die Wurzeln des Glaubens vertieft haben, ahnt etwas von dieser Spannung, Gottes Gericht ist ernst, aber es ist nie das letzte Wort, hinter der Zurechtweisung stehen die Hände dessen, der sammelt, heilt und neu aufrichtet. Der Spross Davids, Jehova unsere Gerechtigkeit. In die düstere Szenerie von Gericht und Exil hinein lässt Gott durch Jeremia eine Verheißung aufleuchten, die weit über Juda hinausreicht. Nachdem er die untreuen Hirten angeklagt hat, spricht er von einer neuen Hirtenordnung und einer ganz anderen Königsherrschaft, und ich werde Hirten über sie erwecken, die werden sie weiden. Und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht erschrecken noch vermisst werden, spricht der Herr. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Der Blick richtet sich weg von den versagenden Königen Jerusalems hin zu einem künftigen König aus dem Haus Davids, der nicht mehr korrumpierbar ist, dessen Herz nicht nach Gewalt und Gewinn, sondern nach Gottes Recht schlägt. Nach Vers 5 wird Jehova David einen gerechten Spross erwecken, nämlich Christus, der als König regieren, mit Einsicht handeln und Recht und Gerechtigkeit im Heiligen Land ausführen wird. Dies ist von äußerst großer Bedeutung. In der kommenden Wiederherstellung wird Christus als der Spross Davids kommen. Das bedeutet, dass er als der Nachkomme Davids kommen wird. Das Bild des Sprosses ist zart und zugleich kraftvoll. Ein Spross wächst aus einem scheinbar toten Stumpf, Leben bahnt sich seinen Weg durch das, was gefällt wurde. Das Haus Davids ist zur Zeit Jeremias äußerlich geschwächt, seine Linie durch das Gericht Gottes belastet. Dennoch verspricht der Herr, die Geschichte Davids ist nicht am Ende, ich selbst lasse neues Leben aus dieser scheinbar abgeschnittenen Wurzel aufgehen. Im Neuen Testament erkennen wir, wie Gott dies erfüllt, Jesus Christus ist der Nachkomme Davids, geboren aus Maria, verlobt mit Josef, einem Sohn Davids. Über seine Herkunft heißt es, der Ursprung Jesu Christi war nun so, nachdem Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt worden war, fand es sich, bevor sie zusammengekommen waren, dass sie vom Heiligen Geist schwanger war. Lukas berichtet, dass dieses Kind als der Sohn des Höchsten angekündigt wird und dass Gott seinem Vater David den Thron geben wird. So verbindet sich Gottes alte Davids Verheißung mit dem Wunder der Menschwerdung, der ewige Sohn Gottes wird wahrer Mensch aus dem Geschlecht Davids. Der Höhepunkt der Verheißung Jeremias liegt in dem Namen, den dieser König trägt, in seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Hier wird mehr gesagt, als dass der zukünftige König ein gerechter Herrscher sein wird. Gott selbst knüpft seinen eigenen Bundesnamen an die Rettung seines Volkes, der König, der kommt, ist nicht nur ein Werkzeug Jehovas, er trägt den Namen Jehovas. Der Herr, unsere Gerechtigkeit, bedeutet, Gott bleibt nicht auf Distanz und beurteilt uns von außen, sondern er schenkt sich selbst als unsere Gerechtigkeit. Was wir vor ihm nicht vorweisen können, bringt Christus mit. Er ist nicht bloß unser Vorbild in gerechtem Handeln, sondern unser Stellvertreter und unser Leben. Im Licht des ganzen Zeugnisses der Schrift wird diese Zusage noch tiefer. Paulus schreibt, aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Christus ist also nicht nur jemand, der Gerechtigkeit fordert, sondern er selbst ist die Gerechtigkeit, in die wir hineingestellt werden. Jesaja klagt, dass all unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid sind, aber derselbe Prophet jubelt, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit hat er mir umgetan. Was Jeremia als verheißene Zukunft benennt, wird in Christus gegenwärtige Wirklichkeit. Der König, der kommen soll, ist bereits gekommen, hat durch sein Kreuz Blut vergossen zur Vergebung der Sünden und ist als lebengebender Geist gegenwärtig, um uns innerlich zu erneuern. Und ich werde Hirten über sie erwecken, die werden sie weiden. Und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht erschrecken noch vermisst werden, spricht der Herr. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Die Verheißung des Sprosses Davids lädt dazu ein, Christsein nicht zuerst als moralisches Projekt, sondern als Teilhabe an einer fremden, geschenkten Gerechtigkeit zu verstehen. Wer auf seinen eigenen Maßstab blickt, erlebt bald die Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit, wer auf Christus schaut, entdeckt einen König, der sowohl gerecht als auch barmherzig ist, streng gegen die Sünde, aber unendlich geduldig mit sündigen Menschen, die sich ihm anvertrauen. In Situationen, in denen Versagen und Schuld das letzte Wort zu haben scheinen, erinnert Jeremia, über dem Leben derer, die zu diesem König gehören, steht ein Name, der stärker ist als ihre Vergangenheit. Daraus wächst stille Zuversicht, Gott knüpft seine Treue nicht an unsere makellose Bilanz, sondern an seinen Sohn. Wer sich innerlich unter seinen Namen stellt, findet Halt, nicht in der Illusion eigener Stärke, sondern in der Gewissheit, von dem gehalten zu sein, der unverbrüchlich gerecht ist und gerade darin tief barmherzig. Herr Jesus Christus, gerechter Spross Davids, wir bekennen vor dir, dass unsere eigene Gerechtigkeit nicht bestehen kann und dass wir deine Gnade und dein Erbarmen brauchen. Danke, dass du inmitten von Gerichtsworten als Jehova unsere Gerechtigkeit aufleuchtest und dass deine Treue größer ist als unser Versagen. Richte unser Herz neu auf deine Stimme aus und ersetze verhärtete Bereiche in uns durch das lebendige Wirken deines Geistes. Wo durch Schuld, falsches Vertrauen oder liebloses Handeln Verwüstung entstanden ist, lass deine heilende Wiederherstellung wachsen wie ein frischer Trieb aus einem abgestorbenen Stamm. Stärke den Glauben, dass du dein Volk nicht aufgibst, sondern sammelst, weidest und sicher führst, bis wir in deiner Gegenwart vollkommen gerecht und geborgen sind. Amen.